As we simplify rules and speed up permitting, we must also accelerate the uptake of clean products in Europe. And public procurement is a powerful lever. It amounts to 14% of our GDP. But too often we see that our public buyers have to take the subsidized foreign products instead of the high-quality European alternatives. That is homegrown value that we are leaving on the table. This will be a central focus of the Industrial Accelerator Act.
Das war Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Die EU-Kommission möchte der europäischen Industrie im globalen Wettbewerb helfen und etwa europäische Produzenten bei öffentlichen Aufträgen bevorzugen, auch Made in Europe genannt. Gleichzeitig soll dabei auch die Klimafreundlichkeit der Industrie gestärkt werden. Und konkret geht es hierbei um den Legislativvorschlag zum Industrial Accelerator Act oder auch kurz IAA. Über die Herausforderung der europäischen Industrie und was ihr wirklich helfen würde, darum geht es in dieser Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Und ich freue mich sehr, heute unseren Senior Policy Fellow Philipp Jäger im Studio zu haben. Hallo Philipp.
Hallo du, schön mal wieder hier zu sein.
Finde ich auch. Philipp, bevor wir einsteigen in die Frage, wie man die europäische Industrie fit machen kann für die Zukunft, lass uns doch erstmal auf die derzeitige Situation blicken. Branchen wie die Autoindustrie, Chemieindustrie oder der Maschinenbau sind zentral für Deutschlands und Europas Wirtschaft. Gleichzeitig sehen wir aber immer wieder diese Schlagzeilen in den Medien, dass Stellen abgebaut werden, dass Gewinne einbrechen, sowohl bei den Herstellern als auch den Zulieferern. Wie schlimm steht es derzeit um die Industrie in Deutschland?
Also insgesamt steht die Wirtschaft in Europa natürlich gerade unter hohem Druck. Und das gilt für die Industrie, also das produzierende Gewerbe ganz besonders. Und um da noch ein paar Beispiele zu nennen, in der Chemieindustrie war die Kapazitätsauslastung letzter Zeit nur bei also um die 70%. Und das ist deutlich unter dem, was man braucht, um langfristig profitabel zu sein. Auch die Produktion selbst liegt 10% unter dem Niveau von noch vor ein paar Jahren. Bei den Autobauern sind die Aussichten ziemlich schlecht. Das hört man ja ständig in Medien. Genauso bei den Maschinenbauern. Ja, und auch die anderen energieintensiven Branchen, also Stahl, Glas, Papier und so weiter, stehen nicht gut da und haben sich seit Corona und der Energiekrise, also der letzten Energiekrise durch Russland, auch noch nicht wieder voll erholt. Und wenn man sich jetzt die aggregierten Zahlen für Europa anschaut, dann sieht das in manchen Bereichen oder in manchen Ländern noch gar nicht so schlimm aus. Aber dann, wenn man ein bisschen genauer hinguckt in einzelne Branchen, in einzelne Länder, ist die Situation schon ziemlich gravierend.
Und welche Länder sind am stärksten betroffen?
Also vor allem die Länder, die viel Industrie haben, und da zählt Deutschland natürlich als wichtiges Industrieland dazu. Und wenn in Europa die Industrie schwächelt, ist es für Deutschland besonders schlimm. Und zudem ist die Situation in Deutschland auch nochmal schlimmer als in Europa. Und sieht man auch an den Beschäftigungszahlen. Also allein im letzten Jahr sind 120.000 Beschäftigte Arbeitsplätze verloren gegangen. In der Automobilbranche ist die Beschäftigung, glaube ich, um 13% gesunken in den letzten Jahren. Bei den Maschinenbauern sieht es auch schwierig aus. 2% Arbeitsplatzverlust, über 5% Produktionsrückgang allein letztes Jahr. In der Chemieindustrie lag die Produktion 15% unter den Werten von 2021. Also in Deutschland und auch in manchen anderen Ländern ist es nochmal deutlich gravierender als in Europa insgesamt.
Und kannst du uns vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Kontext geben? Was sind denn die zentralen Ursachen dafür, dass es gerade in Deutschland zum Beispiel so schlecht aussieht, auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern?
Ja, also wie meistens liegt das natürlich nicht an einer Sache, sondern es gibt eine Vielzahl an Faktoren. Und vielleicht können wir dann, wenn wir später über den IAA sprechen, auch nochmal genau auf die sektorspezifischen Probleme eingehen. Aber vielleicht in aller Kürze die drei wichtigsten Probleme für die Industrie, so makromäßig. Ist zum einen, dass Europa und auch insbesondere Deutschland so stark exportorientiert sind. Und das ganze Modell funktioniert natürlich nicht mehr so gut in einer Welt, in der mehr Kriege geführt werden, eine Welt, die sich mehr abschottet und in denen es auch hohe Zölle gibt. Das ist das Erste. Das Zweite sind die weiterhin hohen Energiepreise. Das ist nur für eine Handvoll von Sektoren relevant, aber zum Beispiel für die Stahl- oder Chemiebranche ist es natürlich total entscheidend, wenn die Energiepreise jetzt zwei- oder sogar dreimal so hoch sind wie in den USA oder in Australien. Und jetzt durch den Konflikt, durch den Krieg im Iran sind die Energiepreise nochmal sprunghaft angestiegen und es ist auch nicht absehbar, wie sie es entwickelt. Und drittens, und wahrscheinlich der schwerwiegendste Faktor, ist der sogenannte zweite China-Schock. Und der ist dadurch begründet, dass China jetzt eben nicht mehr nur noch simple Güter produziert, sondern auch Produkte, in denen früher Europa und vor allem auch Deutschland an der Weltspitze waren. Also es sind allen voran die Autos, aber auch der Maschinenbau, die Chemieindustrie. Und dadurch, dass China da jetzt so stark geworden ist, drängen die eben zum einen auf den europäischen Markt, verdrängen aber auch die europäischen Exporteure in Drittländern, also in Südamerika zum Beispiel. Und zudem können die europäischen Produzenten dann auch den chinesischen Markt nicht mehr so beliefern, der ja für die deutschen Autobauer zum Beispiel so wichtig ist.
Und woran liegt das, dass China so aufholen konnte? So, liegt das nur an den Subventionen des chinesischen Staates oder hat Europa vielleicht auch einfach ein bisschen geschlafen?
Also da hat sich, glaube ich, das Problembewusstsein in Europa auch gewandelt, weil früher, noch vor ein paar Jahren, war immer die Sicht, die Chinesen können zwar billig produzieren, aber das ist alles subventioniert und wenn es um Qualität geht, ist Europa und Deutschland dann noch relativ sicher. Und das hat sich jetzt aber gewandelt und das ist schon seit einigen Jahren so, dass China nicht nur billig ist, sondern auch qualitativ fast überall auf Augenhöhe. Und es liegt zum einen daran, dass China genuine Wettbewerbsvorteile hat. Also sie haben einen riesigen Markt, in dem man groß skalieren kann und dadurch Netzwerkeffekte hat, die es in Europa leider so nicht gibt. Und China nicht nur im Produzieren gut ist, sondern auch viel investiert hat in die Forschung, in Innovation und deshalb mittlerweile viele der Patente zum Beispiel auch aus China kommen, dort entwickelt werden. Das ist die eine Seite der Geschichte und die andere Seite ist, dass es weiterhin eine massive Industriepolitik gibt und auch über die letzten zwei Jahrzehnte gab. Also die direkte Förderung von bestimmten Industrien. Der Internationale Währungsfonds hat da berechnet, dass das circa 4,5% des BIPs sind in China und das ist deutlich mehr als das, was Europa auf den Tisch legt. Und weil es diese Förderung aber eben über so eine lange Zeit gab, sind dadurch auch die Branchen oder die Sektoren so stark geworden, dass sie heute, zumindest manche von denen, gar nicht mehr auf diese Subventionen, die Unterstützung angewiesen sind. Dann gibt es noch weitere Faktoren, die jetzt in den letzten Jahren noch relevanter geworden sind, unter anderem die Manipulation der Wechselkurse. Die chinesische Währung ist laut Schätzung so zwischen 20-40% zu schwach, was ja dann beim Exportieren nach Europa und in andere Länder einen riesen Kostenvorteil verschafft. Und ja, wenn man das alles zusammenzählt, kommt da eben dieser zweite China-Schock raus, der echt eine große Herausforderung ist für die Industrie. Und ich befürchte, dass wir das Ende der Fahnenstange auch noch nicht ganz erreicht haben. Und das ist ja auch eine zentrale Motivation hinter den Initiativen wie dem IAA.
Jetzt nennst du schon den IAA, also den Industrial Accelerator Act, auf Deutsch eben das Industriebeschleunigungsgesetz. Der Vorschlag der EU-Kommission, wie man der europäischen Industrie helfen kann. Und eines der Ziele in diesem Vorschlag ist eben auch bis 2035 den Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP der EU auf 20% zu erhöhen. 2024 lag es noch bei 14,3%. Was sind denn die konkreten Vorschläge in diesem Gesetzesvorschlag und wie soll das konkret gelingen, auf dieses Ziel zu kommen?
Ja, vielleicht erstmal kurz zu den 20%. Also es ist offen gesagt eine bisschen seltsame Zahl und ich glaube, da hat sich irgendeine Marketingabteilung der Kommission überlegt, wie man das irgendwie griffig auf den Punkt bringen könnte. Das macht die Kommission manchmal, gab es ja auch beim Net Zero Industry Act zum Beispiel, dass dann irgendwelche ein bisschen abstrusen Zahlen genannt werden. Und das ist seltsam, weil der Industrial Accelerator Act nicht mal im Ansatz die Instrumente und die Bandbreite an Instrumenten vorschlägt, die das erreichen könnte. Und das sollte er ja auch erst gar nicht versuchen. Und es liegt auch zum anderen daran, dass die Zahl selbst ein bisschen seltsam wäre. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Hightech-Branche, die Dienstleistungsbranche in Europa stark wächst, dann würde ja prozentual relativ die Industrie schlechter dastehen. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass man dieses Wachstum in der Dienstleistungsbranche abwürgen will. Also, aber was steckt denn jetzt im Industrial Accelerator Act? Und kann das runterbrechen auf drei zentrale Instrumente? Und das erste sind Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung. Es dauert in Europa einfach sehr lange, eine Fabrik zu bauen oder auch nur ein Windrad aufzustellen. Ein bisschen bürokratischer Dschungel und soll seit Jahren eigentlich schon beschleunigt werden. Und sind auch alle dafür, gibt es wenig Widerstand, ist nur offensichtlich nicht ganz so leicht umzusetzen. Und da soll jetzt nochmal ein Boost, insbesondere für die energieintensive Industrie, kommen. Zweitens, und da wird es schon ein bisschen interessanter, sollen diese Buy European oder Made in Europe Klauseln kommen, in Kombination mit Low Carbon Klauseln, also für CO2-arme Produktion. Und de facto heißt es dann, dass in Zukunft Produkte bevorzugt werden, die in der EU produziert werden und die bei der Produktion selbst weniger CO2 ausgestoßen haben. Und ja, weil dieser Made in Europe Teil so umstritten ist, wurde der IAA, glaube ich, auch viermal verschoben. Also er hätte ursprünglich schon irgendwann letztes Jahr rauskommen sollen und wurde jetzt ja erst Ende Februar, glaube ich, oder Anfang März veröffentlicht. Und das dritte Instrument sind schärfere Bedingungen bei ausländischen Investitionen in Europa, also sogenannte Foreign Direct Investment. Bedeutet, wenn eine ausländische Firma, zum Beispiel aus China, hier eine Fabrik bauen will, wird sichergestellt, dass vor Ort hier Wert geschaffen wird. Also Mitarbeiter aus Europa kommen, dass hier auch geforscht wird, dass europäische Investoren mit an Bord sind und so weiter. Und das de facto primär gegen China gerichtet, so wie eigentlich das allermeiste im IAA.
Ich möchte nochmal ganz konkret auf die Bi-European-Anforderungen schauen, die du auch genannt hast, also diese Made-in-Europe-Klauseln. Wie soll das Ganze denn funktionieren und für welche Produkte würde man diese Made-in-Europe-Klauseln einführen?
Also gelten soll das für Produkte aus drei Gruppen. Und die erste ist Clean Tech, also darunter fallen dann Windturbinen, Solarpaneele, Wärmepumpen, Elektrolyseure, die man zur Wasserstoffherstellung braucht und Batterien und so weiter. Das zweite sind energieintensive Produkte und das fängt jetzt zu Beginn an mit Stahl, Aluminium und Zement, können später noch weitere dazukommen. Und drittens die E-Mobilität, also vor allem Elektroautos, aber auch Hybride fallen darunter. Also das sind die Produktkategorien und die Funktionsweise. Dann ist aktuell so vorgeschlagen, dass überall dort, wo öffentliches Geld im Spiel ist, diese Klauseln greifen. Und das dann vor allem bei der öffentlichen Vergabe der Fall, also wenn eine neue Schule oder eine neue Brücke oder so gebaut wird. Ist bei Subventionen so, bei Kaufprämien für Autos oder auch wenn man eine Wärmepumpe einbaut, kriegt man ja Subventionen. Und bei Cleantech vor allem die Auktionen. Also wenn ein Solarpark gebaut wird oder ein Windpark, funktioniert das meistens über die Auktionen und da würden diese Klauseln dann auch greifen.
Das heißt, wenn es eine öffentliche Vergabe gibt oder eine Subvention, dann würde man erstmal Produkte, die in Europa hergestellt werden, bevorzugen, bevor man auf Produkte aus Drittländern zurückgreift.
Genau, da können wir nachher auch nochmal über die ganzen Einschränkungen sprechen, die da vorliegen. Aber genau, wenn eine Schule gebaut wird, sollte eigentlich zum gewissen Grad europäischer und grüner Stahl und Zement und Aluminium benutzt werden.
Das klingt ja erstmal ganz sinnvoll. Gleichzeitig sind diese Klauseln aber auch relativ kontrovers und werden auch gar nicht von allen so gern gesehen. Warum nicht?
Also da geht es vor allem um die Made-in-Europe-Klauseln. Und die sind ja de facto Protektionismus. Das hat die EU bisher nicht gemacht. Die EU hat sich ja immer auf die Fahnen geschrieben, so das Bollwerk des Freihandels zu sein. Das ist gewissermaßen also die DNA der Wirtschaftspolitik der EU. Und damit ist die EU ja auch lange ziemlich gut gefahren und fährt damit eigentlich immer noch ziemlich gut. Und deswegen hat diese Wirtschaftsdoktrin viele Anhänger, Mitgliedstaaten, auch in Teilen der Kommission, vor allem im Handelsdirektorat. Also das ist so einer der Gründe einfach, dass es jetzt ein Bruch ist mit der Art und Weise, wie man es bisher gemacht hat. Und zweitens sind manche Mitgliedsländer aus Eigeninteresse dagegen. Und bei denen ist die Kosten-Nutzen-Kalkulation nicht mehr unmittelbar positiv. Also sie haben dann höhere Kosten durch diese Klauseln, aber sie haben wenig Industrie, die davon profitieren könnte. Also Beispiel, wenn jetzt eine Gemeinde in Zypern eine neue Schule baut, muss sie eben diese europäischen Produkte einsetzen. Das kostet erstmal mehr, aber weil es in Zypern kaum Stahlproduktion zum Beispiel gibt, hilft das dann den deutschen Stahlbauern, aber nicht der Wirtschaft in Zypern. Und weil das Made in Europe so kontrovers ist, wurde es im Laufe des Prozesses auch immer mehr abgeschwächt. Also im ersten Entwurf, der geleakt wurde, war Made in Europe tatsächlich nur für die europäischen Länder, also die EU, gedacht. Und jetzt ist es nicht mehr Made in Europe, sondern Made with Europe und umfasst deswegen nicht nur die EU, sondern alle Länder, mit denen Europa ein Freihandelsabkommen hat, beziehungsweise die ein Abkommen über die öffentliche Vergabe mit der Welthandelsorganisation haben. Und das sind eine Menge Länder. Freihandelsabkommen gibt es mit 76 Ländern. Aber aus unserer Sicht macht es durchaus Sinn, das so zur Hand haben, weil das Ziel sollte ja nicht sein, dass man sich in Europa gegen die ganze Welt abschottet und keinen Wettbewerb mehr zulässt, sondern primär, dass man den unfairen Wettbewerb draußen hält. Und im Kontext sollte man auch erwähnen, dass es ja sehr viele Länder gibt, die solche Präferenzregeln haben. Also die USA haben Made in the USA und übrigens nicht nur unter Trump, sondern auch unter Biden gab es das schon. Kanada macht es, China macht es natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Europa das einführen würde, das ein erster großer Tabubruch ist.
Also das waren jetzt die Made in Europe oder Made with Europe Klauseln. Jetzt hat der IAA ja auch Low Carbon Klauseln da drin und ursprünglich sollte das Gesetz auch Industrial Decarbonization Accelerator Act heißen. Also das Ganze soll nicht nur der Industrie helfen, sondern auch dem Klima. Die Dekarbonisierung wurde aus dem Titel gestrichen, aber die Low-Carbon-Klauseln sind noch drin. Wie grün ist das Ganze denn jetzt noch?
Ja, man merkt schon, dass die EU als Ganzes gerade nicht mehr so klimaorientiert ist wie noch vor ein paar Jahren. Und das merkt man auch eben in der Streichung von Decarbonization aus dem Titel. Da wollte man keine Angriffsfläche bieten. Aber inhaltlich das Recht, die Low-Carbon-Klauseln sind da weiterhin drin. Und die haben auch den gleichen Geltungsbereich und kommen so als Package-Deal mit den Made-in-Europe-Klauseln und gelten dann auch bei Subventionen, in der öffentlichen Vergabe und bei den Auktionen. Allerdings nur bei der energieintensiven Produktkategorie, also bei Stahl, Aluminium und Zement. Und die anderen Produkte, die der IAA ja umfasst, wie Cleantech und E-Autos, sind ja schon gewissermaßen Teil der grünen Transformation. Und da sind die Produktionsbedingungen nicht drin. Eine Schwierigkeit bei den Low-Carbon-Klauseln ist aber, dass es gar nicht so einfach ist zu definieren, was ist jetzt eigentlich grün, also was ist CO2-armer Stahl. Und man will da irgendwie einen CO2-Schwellenwert festlegen. Aber zum Beispiel Stahl, da gibt es unterschiedliche Stahltypen. Also es gibt Primärstahl, es gibt Sekundärstahl, die unterschiedlich viel Energie verbrauchen und dann auch CO2 ausstoßen. Und deswegen hat es jetzt mittlerweile seit einigen Jahren einen Prozess gegeben, um sich nur zu einigen, wie man jetzt grünen Stahl zertifiziert. Und eigentlich hätte der IAA das jetzt festlegen sollen, aber da konnte man sich immer noch nicht einigen. Und das kommt jetzt in einem anderen Gesetz zu einem späteren Zeitpunkt. Und auch bei anderen Produkten ist diese Zertifizierung nicht viel leichter. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt hier sauber und trotzdem schnell arbeitet, weil wenn die Definitionen dann erst in 3 Jahren vorliegen, ist die Industrie vielleicht schon weg.
Bleiben wir nochmal kurz beim Klima, Philipp. Es gibt ja momentan auch eine große Debatte um den CO2-Preis und der ETS-Reform, also der Reform des Emissionshandels in Europa. Viele Unternehmen klagen ja darüber, dass der Klimaschutz, der in Europa stärker ist als in anderen Regionen, mit denen sie im Wettbewerb stehen, ihnen Nachteile verschafft. Kann der IAA industriepolitisch hier gegensteuern und die Nachteile abdämpfen für Unternehmen?
Ja, bei allen industriepolitischen Debatten, die man gerade führt, ist ETS so ein bisschen der Elefant im Raum und alle, vor allem die energieintensiven Branchen, wollen eigentlich nur darüber sprechen. Und deswegen besteht gerade auch ein echtes Risiko, dass ETS eben nicht nur ein bisschen verbessert und angepasst wird, sondern Änderungen im Kern vorgenommen werden. Und das hätte dann unter Umständen sehr negative Auswirkungen für die Glaubwürdigkeit des ganzen Systems und entsprechend dann auch sehr schwere Nachteile für Klimaschutz mittelfristig in Europa. Und genau die Idee und vom Konzept funktioniert es auch ganz gut, dass man Maßnahmen wie den Industrial Accelerator Act ein bisschen als Zuckerbrot benutzt, damit die Peitsche, wie es der CO2-Preis ja ist, besser erträglich werden. Und das ist so ein bisschen der Ansatz hinter dem IAA auch. Und das wird von den vielen NGOs auch versucht, so in Stellung zu bringen. Allerdings muss man eben sagen, das wird eben nicht ausreichen. Und manche der Branchen, wie die Chemieindustrie, die ja nicht im IAA vertreten sind, bräuchten da noch zusätzliche Unterstützung, um ein bisschen Druck von dieser ETS-Debatte zu nehmen.
So, jetzt arbeitet ihr im wirtschaftspolitischen Team am Jack Delors Center ja alle gerade gemeinsam IAA aus verschiedenen Perspektiven. Aber es ist gerade tatsächlich ein großes Thema bei uns am Center. Wie fällt denn euer oder dein erstes Fazit aus? Kann der IAA der Industrie in Europa wirklich helfen?
Wir haben ja zu Beginn über die großen Herausforderungen für die Industrie gesprochen. Und die sind so groß, dass es jetzt auch wirklich große politische Antworten braucht. Und einfach nun weiter so, wie es in den letzten 1-2 Jahren gemacht wurde, reicht da wahrscheinlich nicht mehr aus. Und zumindest konzeptuell ist der IAA schon ein neuer Weg. Ja, also wie vorhin schon erwähnt, bei European gab es bisher nicht. Und das ist zumindest ein kleiner Paradigmenwechsel. Und wir befürchten, dass es ein Paradigmenwechsel ist, der, so wie er jetzt konkret umgesetzt wird, zumindest erstmal ziemlich begrenzt sein wird in seiner Wirkung. Und wenn man sich die einzelnen Instrumente anguckt, also die FDI-Konditionalität für die ausländischen Investitionen in Europa, das wird überhaupt nur in sehr wenigen Fällen greifen. Also nur dann, wenn das Land, aus dem die Investition kommt, mehr als 40% der globalen Produktion hat, was de facto nur in ganz wenigen Produktgruppen überhaupt der Fall ist, und wenn dann China. Also auch hier ist das klar gegen China gerichtet und wird aber nicht so häufig zum Tragen kommen. Bei den Made in Europe und den Low-Carbon-Klauseln kommt es ein bisschen auf den Sektor an. Und in der energieintensiven Industrie scheint es eine eher schwache Wirkung zu haben. Und es liegt auch daran, dass nicht 100% der Produkte grün und europäisch sein müssen, sondern nur ein kleiner Prozentsatz. Also zum Beispiel, wenn eine Gemeinde eine Schule baut, müssen da nur 25% des Stahls und sogar nur 5% des Zements diese bi-European und grünen Klauseln erfüllen. Und auch nur ein kleiner Teil der gesamten Produktion geht ja überhaupt durch die öffentliche Vergabe, beziehungsweise wird durch Subventionen gefördert. Und wenn man das dann alles zusammenzählt, werden oft nur 1-2% der europäischen Produktion überhaupt davon berührt. Also nicht wahnsinnig viel.
Das ist ja überhaupt nicht viel.
Ja, und bei den anderen Branchen ist es deutlich mehr. Also bei Cleantech, bei den Batterien sind die Parameter zum Beispiel so gewählt, dass schon was bringen könnte. bei anderen Sektoren weniger. Also bei der Windindustrie ist unsere Einschätzung gerade, dass der IAA da zumindest in den kommenden Jahren wenig Impact haben wird. Und es liegt schlicht daran, dass die Windparks nur zu 40% diese Made with Europe Klauseln erfüllen müssen. Aber aktuell sind eh schon 90% der Windräder in den europäischen Windparks europäisch produziert. Also das kann dann so nach unten hin ein Sicherheitsthreshold sein. Aber bis man von den 90 auf die 40% kommt, dauert es ja auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Also das gibt jetzt gerade keinen Boost. Wenn man sich die Autos anguckt, da ist der Effekt wahrscheinlich am stärksten. Da gibt es relativ starke Vorgaben und dass chinesische Autos dann zum Beispiel keine Kaufprämie mehr bekommen können in Europa, das kann schon einiges an Wumms auslösen. Und zum Beispiel für dienstlich genutzte Autos ist dann auch nochmal strenger festgelegt, was Buy in Europe überhaupt umfasst. Also so zusammenfassend, bei ein paar Produkten kann das schon die Industrie unterstützen und auch die CO2-freie Produktion anreizen. Aber unsere erste Analyse würde nahelegen, so ein Allheilmittel ist es ganz klar nicht.
Und wenn wir jetzt auf die Produkte oder die Branchen schauen, wo die Klauseln tatsächlich einen Unterschied machen können, ist ja nicht in allen Bereichen so, wie du sagst, bei den energieintensiven Industrien ja eher nicht, wenn wir davon 1-2% sprechen. Aber in den Branchen, wo es tatsächlich Wirkung zeigt, wie teuer wäre das denn oder würde das denn werden für die SteuerzahlerInnen, CO2-arme europäische Produkte zu verwenden, statt Produkten mit einem hohen Fußabdruck zu nehmen oder Produkte billig aus dem Ausland zu importieren? Also kann man das irgendwie messen? Wird das sehr teuer für uns alle?
Genau, also in der Tat kann ein Land wie China die Produkte häufig deutlich billiger anbieten und das ist aktuell natürlich auch für viele Bauprojekte oder für die Solarparks ein großer Vorteil, dass Europa da nicht teure Produkte, sondern die billigen aus China nehmen kann. Und damit dieser Kosteneffekt durch den IAA nicht zu groß wird, gibt es da auch die Möglichkeit, wenn die Differenz über 25% oder 30% liegt bei den Kosten, dann eine Ausweichklausel zu ziehen und dann gelten diese Buy European und die Low Carbon Klausel nicht mehr verbindlich. Sie dürfen noch angewendet werden, aber sie müssen nicht mehr. Und eine weitere Stellschraube ist natürlich, wie weit man Buy European fasst, also welche Länder darunter fallen. Und wenn man jetzt den Weg geht, den die Kommission vorgeschlagen hat, dass alle Freihandelspartner darunter fallen, so wie Indien zum Beispiel, dann bedeutet das natürlich auch, dass weil Indien manche Dinge billiger produzieren kann, so wie China auch, dass dann der Kostenunterschied nicht so groß wird. Allerdings natürlich die Unterstützung für die europäische Industrie selbst auch begrenzt bleibt. Und ja, wenn man das so zusammenfasst, die Einschränkungen sind dann schon so, dass die Wirkung limitiert ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, vor 1-2 Jahren war es noch mehr oder weniger undenkbar, dass diese Made with Europe-Regeln kommen. Und deswegen ist relativ zu dem, was für einiger Zeit politisch noch möglich schien, es ist schon ein großer Schritt nach vorne. Relativ zu dem, was eigentlich nötig wäre, um die Industrie zu stützen, reicht es bei weitem noch nicht aus. Aber deswegen kommt man da in so eine bisschen differenziertere Betrachtung, weil man eben auch die politischen Restriktionen ein bisschen mitdenken muss.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu den Buy European Klauseln, bevor wir weitermachen. In dem Bereich, in dem es verbindlich ist, was passiert denn, wenn die Regeln nicht angewandt werden? Also hat die Kommission Sanktionsmechanismen zur Verfügung, um zu sagen, ihr hättet hier eigentlich Buy European Klauseln anwenden müssen, aber ihr habt es nicht gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Industrial Accelerator Act wird es nicht geregelt. Ich glaube, da würde ich den Spieß umdrehen und eher dich fragen, was passiert, wenn solche Klauseln nicht erfüllt werden, weil es dann können natürlich über ein Vertragsverletzungsverfahren nachdenken, aber das wäre vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und um ehrlich zu sein, in den meisten Fällen, wenn eine öffentliche Vergabestelle zum Beispiel partout nicht Biopin oder Low Carbon verwenden möchte, dann gibt es eben zum einen diese Möglichkeit, über die Ausweichklauseln bei den Kostendifferenzen zu gehen und zu sagen, deswegen konnten wir das nicht so umsetzen. Oder man könnte auch sagen, der Wettbewerb bei den grünen Produkten war nicht ausreichend und das ist dann ein weiterer Grund, den man anführen kann, warum man sich nicht dran gehalten hat.
Lass uns kurz weiterschauen. Eine andere Maßnahme im IAA sind ja die Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung. Du hast es so schön genannt, da geht es irgendwie darum, den Bürokratiedschungel ein bisschen einzuhegen in der EU und Fabriken schneller aufziehen zu können. Bürokratieabbau ist ja momentan sowieso ein hochbeschworenes Ziel der EU-Kommission, der Mitgliedstaaten in der EU insgesamt. Glaubst du, der IAA kann hier einen Unterschied machen?
Ja, bei den Planungsbeschleunigungen baut der IAA tatsächlich Bürokratie ab. Also soll alles digitalisiert werden, Fristen sollen verkürzt werden, Anforderungen sollen runter. Und wenn die Behörde sich da nicht rechtzeitig meldet, gilt der Antrag automatisch als bewilligt. Also das ist schon nicht ganz neu. Diese Ansätze kennt man schon aus den letzten Jahren. Aber wenn das dann tatsächlich umgesetzt wird, baut es viel Bürokratie ab. Und das kann zumindest für die Unternehmen, wenn auch nicht für die Behörden, viel Arbeit ersparen. Aber wenn man sich die anderen Bereiche anguckt im IAA, muss man da rein Wein einschenken und sagen, da baut der IAA eher eine ganze Menge Bürokratie auf. Also bei den Bedingungen für ausländische Investitionen, den FDIs, aber vor allem auch bei den Made with Europe und lokalen Klauseln. Und es gibt eben tausende Vergabestellen in Europa, jedes Gemeindeamt in Deutschland. Und wenn die Person da vor Ort eben nicht geschult ist, kann es sehr schwierig werden, diese neuen und komplizierten Regeln zu befolgen. Und da dann alles schnell und richtig zu machen, wird nicht so leicht. Und weil es diesen bürokratischen Überbau gibt, ist es auch nochmal wichtiger, als das, so wie es bisher gemacht wird im IAA, zu überlegen, welche Sektoren man drin haben will und welchen Sektoren man wirklich einen Boost geben möchte. Und dann macht es eben vielleicht mehr Sinn, manche Produkte weiterhin billig aus China zu importieren und da dann auch nicht diese Klauseln vorzuschreiben, sondern das nur da zu machen, bei den Autos zum Beispiel, bei Stahl, wo es wirklich Sinn ergibt und dann insgesamt dadurch den bürokratischen Aufwand zumindest im Rahmen zu halten.
Wenn wir uns jetzt die Sektoren aber mal genauer anschauen, im IAA fällt ja vor allem auf, welche Sektoren nicht da drin sind. Ne? Also Maschinenbauer sind nicht drin, die Hightech-Branche ist nicht drin, künstliche Intelligenz ist nicht drin. Das scheint jetzt auch nicht so wahnsinnig zukunftsgerichtet zu sein, oder?
Ja, und das ist auch ein Kritikpunkt, den man häufig hört. Die abgedeckten Sektoren, das sind natürlich nicht die Branchen mit den höchsten Wachstumsprognosen. Auf der anderen Seite auch die Branchen, die da drin sind, brauchen eben Unterstützung, weil es ihnen gerade nicht gut geht und die sind zumindest in der energieintensiven Industrie schon auch wichtig für den Rest der Industrie als Basisindustrien. Und vor dem Hintergrund ist es sinnvoll, dass die Industrien Unterstützung bekommen und die Instrumente, die der IAA in Stellung bringt, also die öffentliche Vergabe und die Subventionen, greifen eben am ehesten auch bei diesen Produkten. Die Hightech-Branche, da läuft noch nicht so viel über die öffentliche Vergabe zum Beispiel. Aber ja, die Stoßrichtung von deinem Punkt, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass die europäische Industriepolitik aktuell ziemlich viel für diese Legacy-Branchen macht, die früher groß waren, immer noch groß und eine einflussreiche Lobbygruppe haben und insgesamt dadurch die Industriepolitik ziemlich rückwärtsgewandt ist und dafür die Hightech-Branchen und für andere Bereiche noch mehr kommen müsste, aber eben nicht unbedingt im Rahmen vom IAA.
Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen weiter werfen, du sagst schon, nicht alles kann im Rahmen des Industrial Accelerator Acts geregelt werden, sondern es muss auch noch andere industriepolitische Maßnahmen geben. Auf europäischer Ebene, was wären das für Maßnahmen? Also über den IAA hinausblicken, was bräuchte es noch in der EU, um die Industrie zu stärken, auch gerade die Branchen, die eben nicht vom IAA abgedeckt werden?
Also dadurch, dass die Probleme für die Industrie so umfassend sind, ergeben sich daraus aus meiner Sicht drei Schwerpunkte, auf die sich die EU jetzt konzentrieren sollte und in der Industriepolitik. Und das sind zum ersten den IAA an manchen Stellen noch nachschärfen. Also es kann darin bestehen, dass man bestimmte Parameter hochsetzt, dass man die Timeline womöglich nochmal anzieht und dass die Implementierung jetzt schnell und sauber geregelt wird. Zweitens braucht noch weitere industriepolitische unterstützende Maßnahmen. Und das können zum Beispiel Subventionen sein oder Unterstützung für neue Investitionen in der Branche. Also die Chemieindustrie kommt jetzt im Industrial Accelerator Act ja noch gar nicht vor, braucht aber unbedingt schnell Hilfe. Und auch die gerade besprochenen Hightech-Branchen würden darunter fallen. Und da kann auch im Kontext des EU-Budgets einiges auf den Weg gebracht werden. Da ist der Wettbewerbsfonds geplant, der dann für strategische Investitionen, und da fallen zum Beispiel auch Cleantech-Branchen drunter, genutzt werden kann. Und zudem könnte man auch darüber nachdenken, dass man für manche Branchen zumindest sich nicht nur auf die öffentliche Beschaffung beschränkt, sondern auch auf die private und dadurch Standards einführt und sagt, der grüne Stahl muss nicht nur in den öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen, sondern eben in allen Gebäuden. Und dadurch hätte man nochmal einen sehr viel weiteren und breiteren Hebel. Und der dritte Schwerpunkt wird sein, auf den China-Schock noch eingehender zu reagieren. Auch angesichts der manipulierten Währung kommt man da wahrscheinlich mit so sehr kleinteiligen, sektorspezifischen Maßnahmen nicht so weit. Und eine Möglichkeit, die da in Erwägung gezogen werden sollte, sind deswegen zusätzliche Zölle. Und zudem sollte man sich auch mit anderen Partnern, also Drittländern, koordinieren, um sicherzustellen, dass auch auf diesen Drittmärkten, in die Europa ja exportiert, China ausgeschlossen wird, zumindest wenn China mit unfairen Mitteln kämpft.
Also ein Paradigmenwechsel im IAA, der aber alleine so noch nicht ausreicht. Es braucht auch noch weitere Maßnahmen, um Europas Industrie zu stärken. Vielen Dank, Philipp, bis hierhin schon mal, dass du uns den IAA oder wie du ihn nennst, IAA erklärt hast. Wir waren da nicht so konsistent, glaube ich, in dieser Folge. Bevor wir aber zum Ende unseres Podcasts kommen, habe ich wie immer noch unsere Kategorie 3 Fragen ein Wort für dich. Das heißt, ich stelle dir 3 Fragen, die du bitte jeweils mit einem Wort beantwortest. Die erste Frage ist, mit welchem Wort würdest du den Industrial Accelerator Act beschreiben?
Wir haben jetzt so oft schon Paradigmenwechsel gesagt, aber ich glaube, mir fällt gerade nichts besser ein, als zu sagen, und jetzt kommt das Wort, Paradigmenwechsel light.
Zweite Frage ist, wer wird am meisten vom IAA profitieren?
Wahrscheinlich die Automobilindustrie.
Und die letzte Frage, made in Europe oder made with Europe?
With Europe.
Vielen Dank, Philipp, dass du heute bei mir im Podcast warst.
Ja, vielen Dank, du.
An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 58. Folge des EU2Go Podcast, dem Podcast für Europapolitik des Stadt Law Centers in Berlin. Und leider auch die letzte Folge mit unserem Produzenten Moritz Hergel, der die letzten 4 Jahre die Folgen für uns geschnitten und produziert und vorbereitet hat. Und an dieser Stelle ganz vielen lieben Dank, Moritz. Und ich hoffe, dass du uns zumindest noch weiter hörst, wenn du schon nicht mehr für uns produzierst. Und natürlich gibt es diese Folge, genau wie alle anderen Folgen, wie immer bei Spotify und allen anderen Podcast-Portalen zum Nachhören und auch auf unserer Webseite thelawcenter.eu, wo ihr demnächst auch eine Analyse des IAA durch unser wirtschaftspolitisches Team finden werdet. Mein Name ist Tunür, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.